Herzlich willkommen zum Podcast Kompetenz kombiniert mit Kommunikation, deinem Podcast für Empathetic Future Lawyers. Mit mir, Annalena Stapelfeld. Ich bin zertifizierte Mentaltrainerin, Autorin, Volljuristin und ehemalige Anwältin. Und ich bringe dir bei, wie du juristische Kompetenz kombinierst mit empathischer Kommunikation, damit du später mal ein richtig guter Anwalt und eine richtig gute Anwältin werden kannst. Ich freue mich, dich mit diesem Podcast ein kleines Stück deines Weges zu begleiten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kommunikation kombiniert mit Kompetenz. Nein, von Kompetenz kombiniert mit Kommunikation. Offensichtlich muss ich noch an meinem eigenen Podcast-Namen feilen. Nein, ich weiß es schon einfach, ich mache es ständig. Ich verdrehe das ständig. Hat ja auch was. Nein, Kompetenz kombiniert mit Kommunikation. Es geht hier um deine juristische Kompetenz, die du im besten Fall mit empathischer Kommunikation verbindest, damit du später mal ein richtig guter Anwalt, eine richtig gute Anwältin werden möchtest. Denn das ist mein Weg gewesen. Ich bin ehemalige Rechtsanwältin und mittlerweile zertifizierte Mentaltrainerin. Das heißt, es ist meine Aufgabe heute, dir mental beizubringen, wie du gut durch deine beiden Examina kommst, wie du das Ganze nicht nur juristisch rockst, sondern dabei auch noch möglichst stabil bleibst, also gute Nerven behältst und wie du außerdem lernst, zielgerichtet zu kommunizieren, damit du die Informationen in einem Gespräch bekommst, die du wirklich brauchst und damit du ein Vertrauensverhältnis mit deiner Mandantschaft aufbauen kannst. All das sind meine Ziele und sagen wir so, es ist leichter, wenn ich es einfach zusammenfasse mit Kompetenz kombiniert mit Kommunikation. So, das war jetzt das längste Intro der Welt und jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Ich habe es genannt Oversensory auf Social Media bzw. Triggerwarnungen, egal wohin wir scrollen. Das fällt mir schon länger auf. Also das erste Mal, dass ich mich ernsthaft mit dem Thema Triggerwarnungen beschäftigt habe, denn bis dahin waren das bei mir im Kopf wirklich eher Sachen, die man geschrieben hat, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und soweit ich das jetzt weiß, aber da habe ich jetzt auch keine Studie nachgeguckt oder so, ist das auch so, dass das an vielen Stellen wirklich so ist, dass wir, wenn wir lesen, Triggerwarnung, dann erst recht hingucken. Völlig egal, ob uns es wirklich triggern könnte oder nicht. Und dazu komme ich auch gleich nochmal. Das Wichtige in diesem Zusammenhang, ich habe mich damit, oder was heißt das Wichtige? Für mich, das Wichtige in diesem Zusammenhang war, als ich das erste Mal selbst mir die Frage stellen musste, ob ich eine Triggerwarnung benutze, und zwar in meinem Buch. Soll jetzt keine Werbung sein, aber ich habe einen Roman geschrieben und darin geht es um das Ende einer toxischen Beziehung beziehungsweise dem Weg da wieder raus. Der Roman heißt Manchmal denkt man, es sei Liebe. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann bitte. Ich freue mich sehr über jeden Leser, jede Leserin. Aber ich beschreibe in diesem Buch auch oder vor allem psychische Gewalt und ein bisschen körperliche Gewalt, Vergewaltigung. Und vor allem diese psychische Gewalt, und wahrscheinlich hätte ich jetzt tatsächlich auch einen Trigger vorneweg setzen müssen, mache ich vielleicht noch. Vor allem dieser Teil mit der psychischen Gewalt, das ist halt sowas, was immer sukzessive auftaucht. Und ich werde gar nicht explizit, aber es ist halt jedem völlig klar, der liest, was da passiert, worum es da geht. Ich schreibe also vor allem zwischen den Zeilen. Und das Ding ist, ich habe dieses Buch geschrieben, wohl wissend, dass das Wunden aufreißen kann. Also habe ich mich dann, als das Buch fertig geschrieben war und als das Cover designt wurde von einer alten Schulfreundin von mir, der lieben Putu Paulina Mertha, die wirklich grandios in ihrem Job ist. Also großer Shoutout. Und wenn sie das irgendwo mal hört, Paulina, ich bin dir so dankbar für dieses tolle Cover und außerdem auch für, ja, für dich als Menschen. Aber darum soll es eigentlich gerade gar nicht gehen, sondern ich habe sie dann gefragt, weil sie auch zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr lange in dem ganzen Marketing und Social Media Game drin war und ich halt praktisch gar nicht. Also ich hatte, mein Buch ist 2022 erschienen, kurz nach der Geburt meines zweiten Kindes und ich habe 2021, glaube ich, das erste Mal einen Facebook-Account gehabt. Und also ich bin wirklich kompletter Social Media Neuling. Ein Wunder, dass ich es geschafft habe, einen TikTok-Account aufzubauen. Ja, auf jeden Fall habe ich sie dann gefragt, was sie denkt, ob da vorneweg eine Triggerwarnung stehen müsste. Und wir haben da ein bisschen hin und her überlegt und haben auch gesagt, wir wollen eigentlich nicht übertriggern sozusagen, also nicht Triggerwarnungen rauswerfen, wo sie gar nicht nötig sind und wo sie gar nicht stehen sollten. Sind dann aber zu dem Ergebnis gekommen, dass in diesem einen speziellen Fall es durchaus sinnvoll ist, weil Triggerwarnungen per Definition auf Trigger hinweisen sollen. Und Trigger sind Auslösereize, die frühere Traumatisierungen wieder hervorrufen können und die emotionalen oder auch körperliche Reaktionen hervorrufen können, die halt die ursprüngliche Traumatisierung ausgelöst hat. Und das kann dann eben auch sein, dass man eine explizite Szene in einem Buch liest und denkt, krass, das ist mir auch schon mal passiert. Und dann halt sämtliche Reaktionen des Körpers auf ein früheres Trauma nochmal durchlebt. Also steht in meinem Buch vorne eine Triggerwarnung für psychische Gewalt innerhalb von Beziehungen drin. Das war das erste Mal, dass ich mich mit Triggerwarnungen auseinandergesetzt habe. Lange bevor ich richtig drin war in dieser Jura-Bubble. Und ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, dass jedes Mal, wenn jemand seine Note postet und sei es nur aus Versehen, hinterher anscheinend Nachrichten dann die Postfächer fluten. So wirkt es auf jeden Fall immer, aber es ist ja auch irgendwie alles kuratierte Wirklichkeit, in denen mehr oder weniger steht, da gehört eine Triggerwarnung davor, das ist voll wichtig und wir können doch nicht immer so offen über Noten und so. Und ich sage, warum nicht? Warum nicht? Warum darf ich nicht auf meinem Account sagen, was für Noten ich im Examen hatte? Warum muss ich das auf meinem Account lassen, ist nicht das Einfachste, mir dann einfach nicht mehr zu folgen. Warum fühle ich mich überhaupt bemächtigt, jemand anderen zu schreiben, Alter, was du da gerade gepostet hast in deiner Story, da kann man eine Examensnote auf dem Zeugnis sehen, das musst du dringend löschen. Das triggert sonst andere Menschen. Oder warum darf ich mir nicht laut vor anderen vornehmen, dass ich in der Klausur in der nächsten, was weiß ich für eine Thematik, 12 Punkte schreiben will? Weil andere dann sich getriggert fühlen. Also nochmal, ein Trigger ist ein Auslösereiz, der auf eine frühere Traumatisierung hinzeigt und der das wieder aufwärmen könnte. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber die meisten, die sich getriggert fühlen von Noten, die auf Social Media gezeigt werden, hatten vermutlich, und es gibt sicher Ausnahmen, bitte. Ich brauche jetzt keine Belehrung darüber, dass es immer Ausnahmen gibt und dass es auch Leute gibt, die echte Traumatisierung und echte Traumata erlebt haben durch etwaige Notenvergaben oder was auch immer. Aber ich vermute, dass die allermeisten, die sich darüber echauffieren, wenn jemand gute Noten teilt oder auch schlechte Noten teilt, aber meistens sind es ja die guten, am Ende des Tages vor allem eifersüchtig sind. Und Eifersucht ist nicht dasselbe wie Traumatisierung, auch wenn das mittlerweile fast schon so ist. Also wenn du eifersüchtig bist, dann fühlst du dich getriggert. Nee, nee. Und mir ist es wirklich ein Anliegen und ein Wunsch, dass wir ein bisschen offener wieder werden in unserer Kommunikation. Denn was passiert durch diese ganzen Triggerwarnungen und durch dieses ganze auf Eierschalen laufen in Social Media, ist, dass wir im normalen Kontakt miteinander auf einmal auch super vorsichtig formulieren. Und ich bin kein Fan von Stumpfen und Heraushauen von Sachen und so nach dem Motto, hier ist mein Mist, viel Spaß damit. Absolutes Gegenteil möchte ich. Ich möchte schon, dass wir sensibel miteinander umgehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist hier kein Podcast, in dem ich irgendwie versuche, jemanden davon zu überzeugen, dass das völlig in Ordnung ist, wenn du über die Gefühle von anderen Menschen rübertrampelst. Das nicht. Aber wenn ich mir in jedem Satz, den ich schreibe oder den ich sage, vorher genau überlegen muss, wen ich alles aus Versehen damit verletzen könnte, dann wird mein Leben selber sehr, sehr kompliziert und schwer. Und das mag egoistisch klingen, aber wenn das so klingt, dann stehe ich da jetzt auch zu. Ich kann respektvoll und höflich mit meiner Umwelt umgehen und zeitgleich sagen, was ich denke und zeitgleich sagen, was meine Wahrheit ist. Und dann muss ich halt einfach damit rechnen, dass mich nicht alle geil finden. Das ist aber auch okay. Mich muss nicht jeder mögen. Und klar weiß ich, ich bin 32, ich werde bald 33. Wer weiß, vielleicht wird das hier ausgestrahlt, wenn ich schon 33 bin. Nee, eher noch mit 32. Aber ich bin schon 32. Und vielleicht kann ich es deswegen sagen. Und ich habe schon meine beiden Examina. Und ich habe schon als Anwältin gearbeitet. Und ich habe mir auch schon Sachen anhören müssen, die nicht nett waren in meinem Leben. Und ich habe schon zwei Kinder und ich bin verheiratet und ich bin sehr glücklich in meinem Privatleben, wo ich stehe. Und ich bin auch in meinem Berufsleben extrem glücklich, weil ich mir gerade einen Job baue, so wie ich ihn gerne hätte. Und da bin ich unglaublich stolz auf mich. Und ich kann das aber auch so sagen. Und ich kann das auch mittlerweile so sagen, weil ich weiß, dadurch, dass ich immer, das habe ich in der ersten Folge gesagt, ehrlich bin mit dem, was ich kann, mir gegenüber selbst, aber eben auch gegenüber allen anderen, und in dem Fall bist das jetzt gerade du, muss ich gar nicht befürchten, dass ich irgendwo falsche Hoffnungen oder Erwartungen wecke. Stattdessen sage ich halt einfach, was mir gefällt. Ich kann das aber zeitgleich auf eine höfliche und respektvolle Art und Weise tun. Ich würde niemals bewusst und ich hoffe auch nicht unbewusst Leute beleidigen, diskriminieren oder was auch immer. Ich möchte wirklich versuchen, das nicht zu tun in meiner Kommunikation, in meinem Alltag und natürlich auch nicht auf Social Media. Aber dass wir deswegen nur noch uns wie auf dünnem Eis miteinander bewegen, wenn wir miteinander sprechen, führt doch letztlich nur dazu, dass wir uns ständig selbst zensieren und dabei können wir keine echte Verbindung schaffen. Und wenn wir keine echte Verbindung schaffen, können wir auch kein Vertrauen aufbauen. Können wir kein Vertrauen aufbauen, wird es spätestens im Job als Anwalt oder Anwältin, denn Kompetenz kombiniert mit Kommunikation ist ein Podcast für zukünftige Anwälte und Anwältinnen. Wenn du dir das hier anhörst, dann stehen die Chancen gut, dass du dich selber mal später in diesem Job sehen kannst. Das Wichtigste für mich jedenfalls in der Beratung war, Vertrauen zu meinen Mandanten aufzubauen, beziehungsweise andersrum, dass die mir vertrauen konnten. Dass wenn ich im Gerichtssaal neben ihnen saß und meine Hand kurz auf den Unterarm gelegt habe, um zu signalisieren, jetzt ist ein guter Moment, um den Mund zu halten, dass sie dann auch wirklich den Mund gehalten haben und sich auf mich verlassen konnten, weil ich die juristische Kompetenz in dem Moment hatte und die auch signalisieren konnte vorher schon. Und weil sie mir einfach vertraut haben, dass ich schon weiß, wann der richtige Moment ist, weiterzureden und wann man vielleicht am besten einfach die Schnauze hält. Und das habe ich vorher in den Gesprächen, in der Beratung, in all den Situationen, in denen ich vielleicht auch Sachen und Fakten erklärt habe, aufgebaut, dieses Vertrauen. Das konnte ich aber nicht, indem ich, wie gesagt, wie auf dünnem Eis, auf Zehenspitzen, ganz vorsichtig, mit möglichst wenig Gewicht Sachen gesagt habe. Sondern das konnte ich nur, indem ich einfach beinhart ehrlich war, was bestimmte Thematiken anging. Super wichtig. Und ich glaube, dass wir das auch mehr in unserem Alltag brauchen. Ich glaube, dass wir mehr ehrliche, beinhart ehrliche Kommunikation und Konversation brauchen. Und dass es uns überhaupt nichts bringt, auch nicht auf Social Media, wo sowieso alle mittlerweile wissen, dass es eine Scheinwelt ist in ganz, ganz weiten Teilen. Und auch all die Posts mit mehr Authentizität auf Instagram, mehr was auch immer, wo auf immer, auf welcher Plattform auch immer. Wir wissen alle, das ist meine Business-Mentorin sagt das immer, kuratierte Wirklichkeit. Keiner von uns hat Big Brother zu Hause aufgebaut und hat Kameras zu Hause, die 24/7 streamen. Das möchte auch keiner. Auch nicht die Leute, die sagen, mehr Authentizität auf Instagram. Das möchte keiner. Ich möchte das auch nicht. Es gibt wirklich Situationen hier zu Hause, da bin ich nicht besonders nett. Und natürlich möchte ich nicht, dass die weite Welt das sieht. Das würde mich, also erstens wäre es geschäftsschädigend, gebe ich ganz ehrlich zu, und zweitens würde mich das auch super beschämen. Und warum soll ich mich der Scham automatisch aufsetzen? Also ich finde es einfach wirklich, schwierig. Und deswegen mein Plädoyer für weniger Triggerwarnung auf Instagram, beziehungsweise einfach mal den Mumm zu haben, Sachen zu sagen, die sich für dich in dem Moment einfach ehrlich anfühlen. Und nur weil du ehrlich bist, nochmal, musst du nicht unhöflich werden. Man kann sehr respektvoll und sehr höflich seine Meinung äußern. Aber das solltest du schon können. Vor allem, wenn du später mal als Jurist arbeiten möchtest oder Juristin. Denn wenn du als Juristin später nicht in der Lage bist, deine Meinung zu äußern, dann wirst du auch in Streitfällen im Zweifel nicht gewinnen. Und selbst wenn du dich nicht streitig verhältst, also wenn du nicht in einem Streitfall bist, sondern zum Beispiel als Notar oder Notarin arbeitest oder in einer größeren Kanzlei arbeitest und Verträge aushandelst, die eigentlich relativ einvernehmlich zustande kommen oder ähnliches, selbst da wirst du eine Meinung haben. Und diese Meinung kann wichtig sein und diese Meinung kann sogar wichtiger sein. Und ich sage bewusst kann, denn häufig ist es auch nicht so, als die Meinung deiner Mandantschaft. Es kann wichtiger sein, was du gerade juristisch als Red Flag in die Luft hältst und sagst, stopp, 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 so können wir es nicht machen, denn dann passiert ABZ. Und das ist dann dein juristisches Gefühl, deine Kompetenz, die du da zur Schau tragen musst. Dafür musst du aber in der Lage sein, einfach mal ehrlich zu sein mit dir und mit deiner Umwelt. Und das beginnt meiner Meinung nach bereits im Studium dann, wenn wir darüber sprechen, darf ich eigentlich meine Note mit meinen Freunden teilen? Ja, sicher. Meiner Meinung nach absolut. Darf ich meine Note mit Weltfremden teilen? Mein Gott, was habe ich denn jetzt? Könnte man das verstehen? Nein. Darf ich meine Note mit Wildfremden teilen? Ja. Die Frage ist, ob sie es hören wollen. Und wenn sie es nicht hören wollen, können sie auch gehen. Es ist ja nicht so, als würdest du auf einmal über, und Achtung, Triggerwarnung, jetzt kommen wirklich echte traumatische Sachen. Es ist ja nicht so, als würdest du über Suizid, über Kinderpornografie, über sexuellen Missbrauch oder was auch immer auf einmal herziehen. Du sprichst über verdammte Noten. Das ist was komplett anderes. Triggerwarnung Ende. Ich höre jetzt wieder auf mit den auch für mich schwierigen Worten. Denn ganz ehrlich, das sind die Sachen, die Trauma auslösen. Und es gibt auch kleine Traumata. Ich habe auch echt Noten. Da kann ich mich so, so sehr an die Notenrückgabe und an diesen Moment erinnern, wo ich das Interface geöffnet habe, weil die Noten ja in der Regel auch nicht per Papier zurückkommen, sondern halt digital. Das war auch schon von 2010 bis 2018 so. Und ich genau weiß, okay, danach bin ich echt zusammengebrochen. Aber diese Ziffer, die da stand, das ist nicht das, was mich triggert. Was mich triggert, ist das, was danach dann passiert ist, nämlich der Zusammenbruch. Nämlich das alleine im Bett liegen und weinen darüber, dass ich Strafrecht gerade so mit Ach und Krach geschafft habe, die Zwischenprüfung. Also man merkt schon an meiner Erzählung, Strafrecht und ich, wir wurden nie gute Freunde. Und ich genau wusste, die zweite Zwischenprüfungsklausur, die konnte ich leider nicht schreiben, denn da habe ich mit einer Blinddarm-OP im Krankenhaus gelegen. Ich habe die Blinddarm-OP war am Samstag, ich wurde am Freitagabend operiert. Am Montag kam die Note von der ersten Zwischenprüfungsklausur wieder. Ich war also gerade aus dem Krankenhaus entlassen, lag zu Hause, habe den Computer geöffnet, habe gesehen, okay, Note online kann ja nur so gut gewesen sein, weil ich war ja so gut in Strafrecht im zweiten Semester. Und was kam raus? Oh, es war das dritte Semester. Und was kam raus? 4 Punkte. Ich war am Boden zerstört. Trotzdem triggert es mich wirklich gar nicht. Gar nicht. Wenn ich irgendwie eine 4 irgendwo lese. Und es triggert mich auch nicht, wenn mir Leute erzählen, dass sie 12 Punkte im zweiten oder ersten Examen hatten. Ich freue mich dann für die Leute, auch wenn ich die 12 nicht habe. Und auch nicht 11 und auch nicht 10, by the way. Das habe ich nicht geschafft und ist auch völlig okay. Und der Punkt ist halt einfach, dass ich für mich fein damit bin und dass ich vor allem, das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, nie ein Geheimnis draus gemacht habe. Jeder, der mich gefragt hat, hat auch immer eine ehrliche Antwort von mir bekommen. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, um laut sagen zu können, ich habe ein Prädikatsexamen, aber ich habe halt ein Prädikatsexamen und nicht zwei. So, ich habe im ersten Examen Prädikat. Im zweiten Examen habe ich es nicht. Warum? Weil ich super viel gearbeitet habe und entschieden zu wenig gelernt habe. Würde ich das heute nochmal so machen? Vermutlich nicht. Andererseits, die finanzielle Situation müsste sich halt dementsprechend mitändern. Also hätte ich mehr Geld im zweiten Examen zur Verfügung gehabt, hätte ich wahrscheinlich weniger gearbeitet. Aber wenn ich wieder in genau derselben Situation stecken würde, ja mei, dann würde ich wahrscheinlich wieder genauso viel arbeiten und genauso wenig lernen. Also dann würde es wieder aufs selbe hinauskommen. Und witzig ist, in der mündlichen Prüfung vom zweiten Examen fragte der Prüfer das auch. Ziemlich genau das. Er sagte, Mensch, ich sehe, Sie haben im ersten Examen, haben Sie eine wirklich sehr gute Note gehabt. Sie wissen aber, dass Sie heute, also es war im Vorgespräch vor der mündlichen Prüfung, da gibt es immer so ein 10-minütiges Vier-Augen-Vorgespräch. Sie wissen aber, dass Sie das heute jetzt hier nicht noch mit der mündlichen Prüfung rausreißen. So, nee, ist mir völlig klar. So, das ist völlig in Ordnung. Ich habe schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich gebe jetzt hier mein Bestes und gut ist. Und hatte dann am Ende, ich glaube, so gut 2 Punkte weniger als im ersten Examen. Und es war für mich völlig fein. Erstens sind es immer noch solide Noten. Super solide, super gut. Und zweitens hatte ich zu dem Zeitpunkt auch einfach schon gelernt, dass alle nur mit Wasser kochen. Egal wo. In der Justiz, in der Großkanzlei, egal wo, es kochen alle nur mit Wasser. Und deswegen macht mich das auch so nervös. Also es ärgert mich schon fast, wenn immer und immer und immer wieder so ein krasser Fokus auf die Noten gelegt wird durch die Triggerwarnung. Denn wenn du dich mal kurz 5 Minuten zurückerinnerst, ich habe eben tatsächlich eine ausgesprochen. Hast du weggeschaltet? Nein. Du hast wahrscheinlich zugehört. Du bist ja immer noch dabei. Du hast wahrscheinlich zugehört, hast gedacht, ah ja, aha, ja, und dann ging es weiter. Wir schalten halt nicht weg, sondern wir legen noch mehr Fokus darauf. Und das finde ich ehrlich ein bisschen schade. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir einfach ein bisschen offener und vor allem ehrlicher miteinander sprechen. Im Sinne von ehrlich verabschiede ich mich und wünsche mir von dir eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung für diese Folge, für diesen Podcast und dass du mir bitte deine Gefolgschaft schenkst. Also immer bitte auf Abonnieren oder Folgen drücken, egal auf welcher Plattform du das gerade hörst. Vielleicht sogar siehst auf YouTube. Ich lade die Videos ja auch auf YouTube hoch. Und wenn du einen Wunsch für die nächste Folge hast, dann darfst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben an kontakt@studienstadt.academy oder auf YouTube einfach direkt in der Kommentarspalte kommentieren, nicht kombinieren, kommentieren, was eine Wunschfolge für dich wäre. Ansonsten darfst du mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, @studienstart.academy, denn auch da kannst du mich jederzeit per DM kontaktieren mit Folgenwünschen für diesen Podcast. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir hören und sehen uns vielleicht nächste Woche wieder bei Kompetenz kombiniert mit Kommunikation.